Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, Andreas.
Und Sebastian, Andreas, wir haben ja ereignisreiche Tage hinter uns. Wie geht's dir?
Ja, das stimmt. Wir haben ereignisreiche Tage hinter uns. Das schönste Ereignis ist aber, dass es Frühling geworden ist.
Ja,
und das
stimmt.
Muss ich sagen, geht mir richtig gut. Ich bin so froh, die Tage lang sind, dass die Temperaturen höher sind. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Ich bin irgendwie ein Sommermensch. Bin froh, dass die dunkle Zeit vorüber ist. Und selber?
Ja, so auch. Also hier ist ja auch richtig der Frühling eingezogen. Aber was mich im Moment vor allen Dingen umtreibt, ist, dass unsere Tochter gerade ihr Abitur schreibt und heute am Aufnahmetag, wir nehmen auf am 29.04. Heute Morgen ihre erste Abi-Klausur geschrieben hat. Und das ist natürlich für uns alle, die wir mehr oder weniger beteiligt sind, spannend, genau.
Ja, also man ist ja immer auch, dann auch beteiligt, ja, kann ich mir total vorstellen. Und lief's denn gut schon mal jetzt? Hast du schon erste Infos?
Ja, ich habe vorher eine erste WhatsApp gekriegt. Scheint vom Gefühl her zumindest ganz gut gelaufen zu sein. Das glaube ich auch. Heute war eines der Fächer dran, was ihr, glaube ich, ganz gut liegt. Aber man muss halt gucken. Und es ist ja sozusagen erst der Auftakt, ne? Das ist ja auch das Gemeine. Das kennen wir ja auch noch von früher. Lange ist her, aber wir mussten es ja auch.
Lange ist her. Ja, ich finde, wenn du das so erzählst, da kommen wirklich so die Erinnerungen sofort hoch. Ich fand das damals schon eine ganz besondere Zeit, so Abitur und dann danach. Und wenn ich so überlege, ich denke mir, das hängt auch damit zusammen, dass die Abiturprüfung zum ersten Mal der Ausbruch aus dem Selbstverständlichen und Normalen war.
Ja.
Davor waren 13 Jahre, war der Tag und das Jahr gewissermaßen strukturiert. Man hatte seinen Platz und in der Welt und in der Schule und überhaupt. Und dann bricht es auf. Und das war eine spannende Zeit. Vermutlich idealisiere ich das jetzt ein bisschen, weil ich schon auch sehr aufgeregt war damals. Auch an das erinnere ich mich noch. Aber trotzdem war das so der Anfang vom, nicht vom Ende.
Ja.
Aber der Anfang vom in die Welt gehen dann, oder?
So. Ja, habe ich das auch in Erinnerung. Und im Nachhinein natürlich war es auch eine tolle Zeit, aber ich glaube, währenddessen war man auch ganz schön aufgeregt und mit den Nerven runter. Würde ich schon auch sagen. Aber
ich drücke auf jeden Fall, ich drücke deiner Tochter auf jeden Fall die Daumen.
Ja, danke. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich gebe es weiter, aber sie hört es ja dann vielleicht noch.
Nee, genau. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall. Also, wir drücken feste die Daumen und das schaffst du.
Ja, natürlich. Das alles wird gut. Aber jetzt hast du ja gerade ein Stichwort in den Mund genommen. Ausbruch aus dem Ausbruch aus dem Selbstverständlichen.
Ja,
Dazu, wir haben ja einen Kabinettsvorschlag, Andreas.
Also den Weg musst du mir jetzt mal erklären, aber guter Übergang. Haben wir, ja.
Ja,
sind dir da Sachen aufgefallen bei?
Ja, also mir sind da einige Sachen aufgefallen, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen uns unterhalten. Eine Figur ist vor allen Dingen dir besonders aufgefallen. Ich wollte dir eigentlich gerade eine schöne Brücke bauen, Andreas.
So, und ich mach's noch. Tatsächlich. Eine Person ist mir da sehr aufgefallen. Nicht unbedingt positiv, muss ich gestehen. Das ist die Besetzung des Kulturstaatsministers mit Wolfram Weimer. Wolfram Weimer ist vielleicht bekannt. Der war Chefredakteur verschiedener Zeitungen der Welt vom Fokus. Und er hat auch den Cicero gegründet, ein Magazin, und ist auch Buchautor, hat ein konservatives Manifest geschrieben. Und am Tag der Bekanntgabe der Personalie, beziehungsweise eigentlich am Vorabend schon, muss man sagen, die Süddeutsche Zeitung hat ja schon am Sonntagabend erfahren, dass Weimer das werden soll, Kulturstaatsminister. Und dann am Abend und vor allem am nächsten Morgen war also mein Social Media Bubble voll von, also teils entsetzten Nachrichten und Meinungskundgebungen um dieser Personalie. Und wenn man das so ein bisschen recherchiert, kann man sich dem eigentlich ziemlich gut anschließen. In diesem konservativen Manifest eben, da strotzt es vor erzkonservativen Meinungen. Und nichts gegen Konservativismus kann man ja machen, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Aber was da zum Ausdruck kommt, grenzt schon sehr an auch völkisches Denken.
Ja,
was mir persönlich sehr, sehr fern liegt. Der sorgt sich ja um die Zukunft des eigenen Blutes, auch schon vom Wording her, ist auch in anderen Publikationen doch massiv gegen Multikulturalismus und Integration und dergleichen. Und das ist schon, finde ich, ein großes Problem. Der Wolfram Weimer ist selbst jetzt, also er wird ja immer als Publizist bezeichnet und damit meint man, er hat oder gibt heraus mehrere kleinere und weniger bekannte und größere und mehr bekannte Zeitschriften und Organe und ist jetzt eben Kulturstaatsminister auch für Medienpolitik zuständig, beziehungsweise die Befürchtung einiger ist eben, dass, weil er sehr unbedarft in Kultursachen ist, auch mehr Medienpolitik treiben wird. Und was mir dann sofort auch kam, wenn ich auf der einen Seite eben so diese ganz erzkonservative bis ans völkische Denken heranragende Aussagen denke und dann auf der anderen Seite die Vermutungen äußere oder lese, dass doch da mehr Medienpolitik auch getrieben wird, dann kam bei mir sofort der Gedanke an, den Umgang mit Medien in Ländern, in denen Rechtspopulisten, meinen doch auch an der Macht sind. Also wir blicken speziell in die USA. Auch da haben wir eine ganz starke Vermengung zwischen Politik und eben Rechtsaußenmedien. Man denke an Steve Bannon, der Pirat von Präsident Trump in der ersten Präsidentschaft war. Oder man denke an Fox-Moderatoren wie Pete Hegseth, der sich jetzt nicht unbedingt durch politisches Fingerspitzengefühl im Umgang mit der Verbreitung von Nachrichten und politischen Sachen hervorgetan hat. Also was mich da schon oder was mich umtreibt, die Sorge, die mich umtreibt, ist schon, ob da nicht in irgendeiner Form auch eine Engführung auch der Medien in irgendeiner Form, ich weiß nicht wie, aber stattfinden wird. Im Hintergrund bei mir ist auch immer der Umgang mit eben so zivilgesellschaftlichen Gruppen, was die CDU, CSU jetzt nach der Wahl oder um die Wahl herum auch angebracht hat. Also man hat dann versucht, da mal den Finger drauf zu legen und zu schauen, sind denn eben so NGOs und Vereine wirklich so unpolitisch, wie sie tun? Ja, und wenn ich mir das ansehe und dann eben so diesen erzkonservativen Medienfokus sehe, dann habe ich so Befürchtungen und Sorgen um die Zukunft eigentlich auch der Öffentlichkeit, was die Medien angeht. Ja,
kann ich nachvollziehen. Also es sind jetzt ja ganz viele Punkte. Ne? Das ist der eine Punkt. Ne? Was macht das mit unserer Medienlandschaft? Aber vielleicht, wie wirkt sich das eben auch aus auf NGOs etc.? Ne? Und das ja abseits der Frage, wie du ja schon sagst, Konservativismus ist halt eine Position, ne? Aber das haben wir ja auch schon hinlänglich besprochen. Es gibt vielleicht eben auch Grenzen, ne, dessen, was da auch wirklich als tolerabel gelten kann. Ne? Aber ich fand also sowieso, es gab irgendwie, Überraschungen, weiß ich jetzt nicht, wenn man sich die Personen anguckt und welches Standing sie so in den beiden Unionsparteien hatten. Aber irgendwie dann doch, also ich denke da auch noch an eine Dorothee Bär zum Beispiel. Das finde ich auch, also ich will jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. Und eine Sache, die fast schon humoristisch wertvoll ist, finde ich, abseits der Kabinettsbesetzung im engeren Sinne, dass Philipp Amthor jetzt parlamentarischer Staatssekretär für Digitalisierung und Staatsmodernisierung werden soll. Und da bin ich doch mal gespannt, was das geben soll. Ich erinnere mich da mit Freuden an den CDU-Parteitag, den wir damals ja auch besprochen haben, der ja kurz nach dieser Abstimmung im Bundestag, ne? Über die wir hier auch diskutiert und Sondersendungen gemacht haben, nachdem die stattgefunden hat. Und da hatte Philipp Amthor ganz am Anfang einen Auftritt, in dem er die, Stichwort Digitalisierung, in dem er die neue Social-Media-Strategie der Union vorgestellt hat und ganz modern so ihren TikTok-Kanal versucht hat vorzustellen. Und das Ganze hatte so ein bisschen die Anmutung irgendwie eines Schülerprojekts in der 10. Klasse irgendwie. So von es war, die Bühne war zwar groß, es waren viele Leute da, aber es war irgendwie. Und ihr könnt ja mal da draußen, der hat ja auch viele so Clips gemacht. So Shorts auf YouTube und TikTok bin ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube auch da. Und ihr könnt euch ja mal angucken, ob das jemand ist, der Fachmann für Digitalisierung und digitale Medien ist. Ich lasse es mal so dahingestellt, man kann sich das ja mal angucken.
Absolut. Dazu würde ich noch empfehlen, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, auch die diversen Interviews, die Philipp Amthor mit der Heute-Show oder insbesondere mit Fabian Köster ist also ganz hervorragend. Es zeigt sich allerdings auch da, finde ich, dass der durchaus auch gewissen Humor hat, insofern.
Ja, ich bin mir da bei dem immer nicht sicher. Ich kann das nicht irgendwie nie, ich bin mir da gar nicht sicher, ob das wirklich Humor ist.
Oder? Guter Punkt. Ja. Und vielleicht macht's das recht, also sehenswert. Also kann man definitiv empfehlen. Das hat ja auch so ein bisschen den, vom Wording her oder vom Zuschnitt auch so den Charakter eines Elon Musk, Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Ja.
Also beides ja auch Aufgaben, die in den USA Elon Musk ja zugeschrieben werden könnten. Und passt auch, dass so manch andere Kabinettsbesetzung der CDU, muss man ja auch sagen, das ist ja erstmal nur die Union CDU, CSU, die hier besetzt hat. Wir warten sehr gespannt und hoffnungsvoll natürlich auch noch auf die Besetzung der SPD, sollten die Mitglieder und Mitgliederinnen denn dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Das ist ja jetzt also vorbei, ne? Dann auch, die Abstimmung ist jetzt dann auch vorbei. Das müsst ihr jetzt.
Die ist dann vorbei. Ja. Wenn wir also rauskommen, werden wir mehr wissen.
Genau.
Ich wollte noch einen Satz sagen zu. Ich wollte noch eine Sache sagen. Also so manche andere Besetzung deutet ja auch darauf hin, dass so diese Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik gestärkt werden soll, was ja auch ein bisschen Anklänge haben könnte oder so interpretiert werden könnte, als das hat einen Anklang an das Vorgehen, das auch in den USA.
Das ist jetzt, ohne dass du das weißt, die perfekte Überleitung, die du jetzt gerade gebracht hast.
Zu den Entdeckungen.
Ja, wir haben ja heute eigentlich gedacht, dass wir mal wieder Entdeckungen der Woche uns gegenseitig vorstellen. Und das wäre jetzt die perfekte Überleitung gewesen, Andreas. Die Verflechtung von Politik und Ökonomie. Und
jetzt bin ich in der Zwickmühle, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich diese Brücke, die ich ja schon mal zerstört habe, jetzt wieder zerstören soll. Oder ob ich noch was sagen soll. Und leider kann ich nicht anders. Ich muss jetzt doch was sagen. Ich wollte nämlich nur eine Sache sagen.
Schieß los.
Zu Dorothee Bär, die ja das Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt kriegt. Ich dachte mir, das ist so, wie wenn man das Ministerium für Inneres und Einkaufszentrum macht. Also, also ich habe Forschung, das ist ein großer Bereich und da kann man ganz viel machen. Aber dann ein spezifischer Forschungsaspekt, den pick ich heraus und drauf hat. Und alles nur, weil Markus Söder unbedingt ins Weltall möchte. Ja?
Ja.
Und irgendwer hat kommentiert, ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr wer, dass wenn dieses Ministerium der einzige Weg ist, den Markus Söder ins Weltall schießen zu können,
dann
sei es so.
Ja. Ich frage mich da immer, was will er denn da? Aber das ist vielleicht eine andere Frage.
Die Bavaria 1.
Die Bavaria 1, genau.
Gut, aber wir sind noch nicht so weit weg von der Überleitung. Die gilt noch, oder?
Die gilt noch. Die können wir jetzt nochmal, sag's vielleicht nochmal, dann können wir.
Ja. Also diese Anmutung zwischen, das ist nachhaltig so, diese Angliederung von Wirtschaft und Politik, die scheint ja doch auffällig zu sein.
Ja, dann schöne Überleitung, Andreas. Dann haben wir es ja doch noch geschafft. Ich habe eine Entdeckung der Woche gefunden, die auf eine bestimmte Art und Weise ganz eng an etwas anknüpft, was wir in der Ostersendung besprochen haben, nämlich die Zone mit Shit zu flappen. Und ich habe nämlich einen Text dabei von Cory Doctorow. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Das ist ein kanadisch-britischer Science-Fiction-Autor, Journalist und Blogger. Und der Titel ist am 20. April auf Zeit Online erschienen, verlinken wir euch natürlich wieder, und trägt den schönen Titel The Enshittification of Everything. Aber es ist nicht nur der Titel, der in gewisser Weise an das anschließt, was wir da eben besprochen haben in der Ostersendung. Der Autor beschäftigt sich eigentlich auch mit Dingen, die wir in früheren Folgen immer mal wieder angesprochen haben, nämlich letztlich zum Beispiel und unter anderem der gesellschaftlichen Inzentivierung für bestimmte Verhaltensweisen und Entscheidungen. Und hier vor allen Dingen im Kontext von Tech-Plattformen und digitalen Anbietern wie Google oder insgesamt digital getriebenen Märkten. Ja. Er konstatiert am Anfang, und ich werde es jetzt so machen, ich erzähle dir mal so, was in der ersten Hälfte des Textes drinsteht, und dann stelle ich dir eine Frage dazu. Und dann gucken wir mal weiter. Er konstatiert, dass solche Plattformen wie Google oder sowas in ihrem bisherigen Lebenszyklus, ja, sozusagen, dass die sich häufig, dass die in drei Phasen langsam verfallen. Ja, the decay of tech platforms. Davon ist die Rede. Ja. Das könnte man ganz gut an Google sehen. In der ersten Phase sei das total nutzerorientiert gewesen und gut für Endnutzer. Ja. Während sozusagen gleichzeitig Beispiel Google einen Weg gefunden hat, die Nutzer eben an sich zu binden. Ja. Wie hat das ausgesehen? Ganz am Anfang, als das rauskam, sozusagen haben die Werbung minimiert, ne? Und haben ihre Ausgaben für die Entwicklung von guten Suchalgorithmen und der guten Darstellung von Suchergebnissen maximiert, ja, und zwar so lange, bis sie neben ein paar anderen Dingen, die sie gemacht haben, letztlich eine marktbeherrschende Stellung hatten. Und dadurch auch die Nutzer eben an sich gebunden haben. Ne? Heute spricht ja auch jeder, wir googeln doch mal. Ne? Also wenn du darüber sprichst, etwas zu suchen im Internet, ist ja auch schon lange so, ne? Dann googelt man halt. Ne? Das ist sozusagen die erste Phase, Nutzerorientierung. Ne? Phase 1, sei nett zu den Endnutzern, binde die Endnutzer an dich. Ne? Phase 2 fängt dann seiner Meinung nach an, wenn solche Plattformen anfangen, die Endnutzer zu missbrauchen, na, so formuliert er das auch, um Geschäftskunden anzulocken. Also bei Google zum Beispiel Werbetreibende und oder Webpublisher und sowas. Na. Im Zuge dieser Phase wird dann ein immer größerer Teil der Google-Suchergebnisseite für Anzeigen reserviert, ja, die dann auch im Verlauf mit immer subtileren, immer kleineren Labels als solche gekennzeichnet sind, ne? Und darüber hinaus nutzt Google jetzt seine kommerziellen Überwachungsdaten, um uns gezielte Anzeigen, personalisierte letztlich Anzeigen zu liefern. Ja? Phase 2, für Endnutzer wird es schlechter, für Geschäftskunden wird es besser. Ja? Aber es geht ja noch weiter, diese Geschäftskunden sind jetzt irgendwann auch an solche Plattformen gebunden. Ja. Und weil sie eben von diesen Kunden, für die Werbung ausgespielt wird, letztlich auch abhängig sind. Ne? Er rechnet es dann vor, sobald ein Unternehmen auch nur 10% seiner Einnahmen über Google letztlich erzielen würde, ja, wird sozusagen eine Loslösung davon schon zu einem existenziellen Risiko für das Unternehmen. Ja. Jetzt haben wir also ein Google, das sozusagen gegenüber seinen Endnutzern als ein Monopolist auftritt, ne? Also Monopolist für Websearch und die entsprechenden Ergebnisse, Stufe 1, und der gleichzeitig gegenüber seinen Geschäftskunden, ne, als Monopsonist auftritt. Also als sozusagen nicht der Anbieter, ne, sondern der Käufer sozusagen von Informationen. Stufe 2, ja, also das ist ja Stufe 1, Stufe 2 und dann kommt Stufe 3, ja, jetzt möchte natürlich auch Google vielleicht nochmal Geld verdienen und sich wie er es formuliert, den gesamten Wert der Plattform zurückholen. Und so würden wir dann, und das ist jetzt nicht meine Aussprache, sondern steht so in diesem Artikel immer drin, so würden wir heute zum heutigen beschissenen Google kommen. der Enshittified Google, ja, deutsche Übersetzung ein bisschen schwierig, wo jede Suchanfrage erstmal 5 bezahlte KI-generierte Ads bringt, ja, gefolgt von 10 Spam-Links zu irgendwelchen Shovelware-Seiten, ja, also zu Seiten mit qualitativ minderwertiger Software zum Beispiel. Ja. So, das ist jetzt erstmal so sozusagen, das ist das, was er jetzt konstatiert, ja. Wie sowas abläuft, ne? Wie sozusagen die Enshittification solcher digitalen Plattformen in 3 Phasen vonstatten geht. Der zweite Teil, aber bevor ich dazu komme, stelle ich dir die Frage, beschäftigt sich dann damit, was kann man denn da jetzt machen? Ja. Und das kannst du dir schon vorstellen, das ist jetzt auch meine Frage an dich. Was denkst du, warum ist das so? Das hängt nämlich für ihn eng miteinander zusammen, das kann ich dir schon mal vorweg. Also warum ist das so passiert? Ja, in diesen 3 Phasen, beziehungsweise wodurch wurde das eigentlich möglich und in der Umdrehung, was können wir denn jetzt dagegen tun, gegebenenfalls?
Also da bin ich ja selber gespannt, das jetzt zu hören, was wir dagegen tun können. Vermutlich ist es etwas, was wir immer schon hätten tun können, ja. Wir hätten immer schon nicht Google verwenden können, sondern auch, wie hieß es, Bing, glaube ich, von Microsoft, also andere Suchmaschinen. DuckDuckGo heißt die andere Suchmaschine, die
gibt ja auch noch ein paar andere,
auch noch Datenschutz Vorteile hat. Die Problematik dahinter ist, glaube ich, ein ökonomisches. Anbieter wie Google werden halt in gewissem Sinn zu natürlichen Monopolen. Sie haben eine Monopolstellung, weil sie vermutlich in den Anfangszeiten des Internets die schlauesten Leute rekrutiert hatten, die besten Algorithmen programmiert haben und dann also über den Erfolg ja gewissermaßen das Monopol generiert haben und auch über, ein Nichtbestehen von Bedarfen nach Alternativen. Also wenn das funktioniert, dann bin ich zufrieden. Und offensichtlich waren, und das würde ich vielleicht als zweiten Punkt hinzufügen, die Menschen zu Beginn des Internetzeitalters wenig gebildet, um mit dieser Art Infrastruktur umzugehen. Also was ich damit sagen will, ist, es war halt sehr angenehm, seine Suchanfragen und auch Daten an Google zu geben und dann auch den zweiten Schritt sozusagen mitzumachen, also die Daten dann verkauft zu wissen und dann halt irgendwelche Anzeigen zu kriegen, war halt irgendwie gut und problemlos. Und zwar haben immer wieder auch einige darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt, beziehungsweise dass hier eine Währung mit einer Währung bezahlt wird, die einem gar nicht so bewusst ist, nämlich den eigenen Daten. Und das führt dann dazu, also der niedrige Bildungsstand in Sachen Umgang mit Internetmedien. Und auch das Gleiche kann man ja für Social Media auch angehen oder angeben.
Würde er auch dazu zählen. Er hatte auch andere Beispiele noch. Genau. Also.
Ich glaube, was jetzt sozusagen den Umgang mit Informationen oder das Weitergeben von Meinungen und Informationen angeht, haben wir, glaube ich, in den Social Media auch das gleiche Problem. Wir waren nicht gebildet genug oder uns der Gefahren bewusst genug, wenn wir eben mit WhatsApp-Status und mit Instagram und mit Facebook und so konfrontiert waren, haben da möglich alles rausgepostet und was dazu führt, durch die Funktionsweise der Algorithmen, dass wir eben in Filterblasen oder in so Bubbles landen und die sich gegenseitig verstärken und dadurch eben auch zu gesellschaftlicher Spaltung kommen und so weiter. Das wären jetzt also kurz gesprochen meine Erklärungsansätze, ja. Also die Infrastruktur und oder die Natur der Dinge und trifft auf wenig Bildungsgrad oder eben Unerfahrenheit im Umgang
ja. mit dieser. Spielt vielleicht auch eine Rolle, aber also das Letzte, was du gesagt hast, sozusagen Bubbles, diese ganzen Diskussionen, das würde er wahrscheinlich als einen Auswuchs von Phase 3 betrachten. Denk an die Brücke, ja. Die wir vorher hatten, Politik und Ökonomie. Es geht ihm nämlich tatsächlich nicht erstmal, zumindest nicht in diesem Sinne, wie du es gemeint hast, um die besten Techniker, die da vielleicht auch am Start waren. Die kommen gleich nochmal, aber ja. Das ist nicht der Punkt. Seiner Meinung nach wird die Entschittifizierung, ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll, nicht durch technologische Veränderungen verursacht, wenigstens nicht primär, ja, ja. sondern durch Veränderungen im politischen Umfeld.
Ja.
Er sagt sozusagen, es ist auch teilweise, so muss man sagen, so ein bisschen wenigstens halb polemisch so in der Sprache, ja. Er sagt, wir hätten sozusagen ein kriminogenes Umfeld geschaffen, ja, und da kommen wir zu der Incentivierung, die ich am Anfang schon mal angesprochen habe. Ja. Einen perfekten Nährboden für bestimmte Praktiken, ja, die dann die Entscheidungsfindung in unseren Unternehmen und vor allen Dingen Staaten dominieren und letztlich zu einer, jetzt kommt wieder das übersetzte Zitat, massiven Entschittifizierung von allem, ne? The Entschittification of Everything führen, ja, werden zumindest. Und das sei das Ergebnis einer ganzen Reihe letztlich auch spezifischer politischer Entscheidungen. Ja. Ich komme gleich nochmal drauf, was er damit vielleicht ein bisschen konkreter meint. Und dann, das ist jetzt erstmal wieder sozusagen eine Ursachenforschung, aber dann sagt er, könnten wir diese Politik ja vielleicht auch umkehren, ne, und bessere Entscheidungen treffen, um aus dem Entschittozän, ja, Anthropozän, Entschittozän, herauszukommen. Wir können, sagt er, das Entschitternet als bloßen Übergangszustand zwischen dem alten guten Internet und einem neuen guten Internet auf den Schrotthaufen der Geschichte werfen, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt sagt er halt, in der Technologiebranche gäbe es traditionell, vielleicht gilt es nicht nur für die Technologiebranche, aber vier disziplinierende Faktoren, durch die Produkte und Dienstleistungen verbessert werden können, Arbeitnehmer besser bezahlt werden können, verhindert werden kann, dass der Reichtum von Führungskräften und Aktionären auf Kosten von Kunden, Lieferanten und Arbeitnehmern wächst. Und das sei erstens der Wettbewerb, zweitens Regulierung, drittens Interoperabilität und viertens Arbeitskraft. Na, letztlich, da kommen auch gleich deine Techniker wieder rein. Na? So, und jetzt sagt er, das kann jetzt nicht alles durchgehen, das ist ein langer Text, sonst wird es jetzt hier zu. Er sagt letztlich, dass alle diese vier disziplinierenden Faktoren durch ganz verschiedene politische Maßnahmen und Unternehmensstrategien heute mehr oder weniger außer Kraft gesetzt seien. Ja, wir hätten, wenn wir uns die großen 4, 5 angucken, faktisch keinen Wettbewerb mehr. Wir hätten auch faktisch, er hat im Blick, dass es jetzt gerade in der EU, aber auch auf anderen Kontinenten bestimmte Versuche der rechtlichen Regelungen gibt. Ja, aber er sagt auch, das ist nicht die Regulierung, die wir brauchen. Ja. Auch mit Interoperabilität meint er sowas, dass du dass du ja angenommen, du wirst jetzt mit Ads zugespammt, dann kannst du dir natürlich einen Ad-Filter installieren, ja, um dem entgegenzuwirken. Ja. Da seien aber viele Technologien, die sowas in anderen Kontexten, da geht es jetzt nicht um Ads, versucht haben, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten schlichtweg verboten. Ja. Also hätte man das diese Interoperabilität als disziplinierenden Faktor ebenfalls außer Kraft gesetzt. Und Arbeit ist auch nochmal so ein Ding, ja, weil ganz bestimmte Strategien verwendet würden, ne, um aus Tech-Arbeitern, wie er sie nennt, sozusagen das Maximum rauszuholen, ja, und eben mögliche, sagen wir mal, Proteste beispielsweise eben den Riegel vorzuschieben, ne. So, was bleibt jetzt also? Das ist ja erstmal schwierig, ne? Könnte man jetzt sagen. Und jetzt sagt er, bleiben eigentlich noch zwei Strategien, um sozusagen vom um das Entschitternet, ne, hinter uns zu lassen. Ja? Und das sei sozusagen einerseits, sei das die Strategie der technologischen Befreiung. Na? Und da geht's um sowas, er spricht aus einer kanadischen Perspektive und im Verhältnis beispielsweise zum US-amerikanischen Markt. Ne? Dass er sagt, wir könnten doch einfach so Geschichten wie Reverse Engineering, Jailbreaking und die Modifikation amerikanischer Technologieprodukte und Dienstleistungen legalisieren. Ja, als Kanadier in dem Fall. Wir könnten doch es legalisieren, den Tesla zu jailbreaken, ja, und alle Abonnementfunktionen, wie zum Beispiel den Autopilot und den vollen Zugriff auf die Batterie, für einen einmaligen Preis dauerhaft freizuschalten. Das könnten wir doch in Kanada machen. Na, das ist die erste Strategie. Also letztlich könnte man sagen, Unterwanderung dieser Mechanismen, ne, die da angewandt werden. Ne? Und die zweite Strategie, und da kommen jetzt dann doch wieder die Arbeiter rein, gewerkschaftliche Organisation. Ne? Er sagt, es gäbe zwar, kenne ich jetzt nicht, aber tech-spezifische Organisationen wie die Tech Solidarity und die Tech Workers Coalition, ne? Aber damit so Tech-Arbeitnehmer sozusagen hinreichendes gewerkschaftliches oder dann auch gesellschaftliches Gewicht in ihren Aussagen bekommen könnten, müssten sie sich sozusagen mit anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern solidarisieren und von diesen ebenfalls Solidarität erfahren. Das heißt also, wir alle müssen jede Gewerkschaft unterstützen und alle Arbeitnehmerinnen müssen sich gegenseitig den Rücken stärken. Und dann durch diese zwei Strategien, so seine Utopie, kann man vielleicht sagen, sei ein neues, gutes Internet möglich. Nämlich eines, an dem wir uns jetzt, zitiere ich, koordinieren und mobilisieren können, um dem Klimakollaps, dem Faschismus, Völkermord und Autoritarismus zu widerstehen und zu überleben. Und der letzte Satz ist dann, wir können dieses neue, gute Internet aufbauen, wir müssen es sogar.
Ja, total spannend. Also doch, aber auch komplex. Bin nicht ganz sicher, ob ich alle Schritte jetzt richtig verstanden habe. Aber dazu kann ich ja den Text dann auch nochmal nachlesen. Aber wenn ich das richtig verstehe, was du gesagt hast, also letztlich können wir die vielen Nachteile, die durch eben die Monopolisierung von Diensten wie, ja, Google oder den Diensten oder Oligarchisierung, können wir sagen. Es sind ein paar wenige Anbieter nur, ja, die dann also die Marktmacht haben und dann Dinge unter sich ausmachen. Im Übrigen auch, und das ist natürlich völlig richtig, wie blöd, dass mir das nicht eingefallen ist vorher, die dann natürlich auch Lobby machen, ja, und,
genau,
und ja, Politik gewissermaßen in ihrem Sinne beeinflussen können, weil sie gut vernetzt sind und wie man in den USA sieht, natürlich auch die personell irgendwie direkt Zugang, ja, zum Weißen Haus haben, also zur Regulierungsmaschinerie. Das ist die sozusagen die zentrale Essenz. Jetzt kann man das aufbrechen, interessanterweise ja eigentlich durch eben auch Regulierung, indem ich aber sowas wie zum Beispiel Eigentumsrechte einschränke zumindestens. Also irgendwie der Tesla-Bauer hat eben das Eigentumsrecht, das darin besteht, dass er halt sein Ding geschützt hat. Ja, ja, und da irgendwie Reverse Engineering, Jailbreaken darf und kann, weil es eben Eigentum, geistiges Eigentum und materielles Eigentum von Tesla oder von irgendeinen Tech-Anbietern ist. Und das müsste man sozusagen einschränken, damit es auch andere dürfen. Das finde ich einen interessanten Punkt. Und diskussionswürdig. Die Frage ist auch, genau, gibt es andere Möglichkeiten der Regulierung? Viel wichtiger aber finde ich die Frage, die da jetzt in dem, was du sagtest, gar nicht vorkam. Als dritte Strategie wäre doch auch eine Möglichkeit, ein Bewusstsein bei den Nutzern zu ändern. Oder zumindest in irgendeiner Form bei den Nutzern an. Also wir haben sozusagen die Regulierung, die irgendwie die Anbieterseite eingreift. Wir haben die Arbeiter, In Klammern, ja, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die dann alle tatsächlich so diese Solidarität fordern. Denn es können ja immer welche geben, die sagen, na klar, mache ich dann bei diesem und jenem Unternehmen mit, verdiene einen Haufen Geld, aber mache an dieser, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, bösen Sache mit.
Ja, ja,
wenn sie irgendwie solidarisieren und es die Möglichkeit dennoch gibt, dass ich hier mitarbeiten kann, dann können die anderen sich schon solidarisieren. Aber ich mache damit. Also die Frage ist eher, dann sind wirklich alle so bedürftig nach Solidarität. Also da, aber Klammer zu, da haben wir den Teil. Der dritte wäre doch aber, die dritte Strategie wäre doch immer auch noch bei den Nutzern anzusetzen. Also es gibt ja Alternativen, die sie nutzen können. Das erste und das zweite ist, die Nutzer müssten aber allererst auch mal Druck machen, dass sich zum Beispiel Regulierung verändert, dass zum Beispiel Eigentumsrechte verändert werden können. Ja, solange niemand auch tatsächlich Druck aufbaut, damit sich in den anderen beiden Strategien, die du in den Bereichen etwas tut, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch wenig geworden. Also das fände ich eher eigentlich einen spannenden Ansatzpunkt zu sagen, können wir Dinge in der Technologiebranche ändern, wenn wir auch Nutzerverhalten und Bewusstsein und so weiter ändern.
Da sind wir da sozusagen, da kommen wir an den Rand einer Diskussion, die auch in ganz vielen anderen Kontexten ja schon geführt würde, ne? Zum Beispiel auch im Nachhaltigkeitskontext. Also wem obliegen jetzt eigentlich Pflichten, entsprechende Änderungen im eigenen Verhalten vorzunehmen? Ne? Da gab es ja eine breite Diskussion darüber, ist das so, dass es sozusagen eine Bottom-up-Bewegung eigentlich sein muss? Ne? Also in dem Sinne, wir als Konsumentinnen und Konsumenten müssen eben weniger Fleisch oder nur essen. Wir müssen sozusagen energiebewusster uns verhalten, weniger Flugreisen machen etc. pp. Da kann man jetzt ja ganz viele Beispiele nennen. Und die Gegenperspektive hat eben gesagt, und ich würde fast vermuten, dass er da auch so ein Stück weit herkommt, wobei dagegen spricht sein Gewerkschaftsansatz natürlich auch wieder, ne? Aber also die Gegenperspektive hat ja gesagt, nee, also du kannst jetzt nicht die Verantwortung sozusagen auf den Einzelnen letztlich abwälzen, sondern das sind Fragen, die mindestens staatlich, wenn nicht sogar überstaatlich entschieden und reguliert werden müssen, ja, und dann eben entsprechend zur Umsetzung gebracht werden müssen. Ja, da habe ich jetzt auch, also da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Ne, es gibt irgendwie von beiden Seiten, finde ich, ganz ganz gute und weniger gute Argumente. Da kann ich jetzt irgendwie keine Position einnehmen, aber ich sehe da einen Punkt und was ich nur sagen wollte, scheint mir so ein bisschen in Richtung dieser Diskussion zu laufen, ne, was du sagst.
Völlig richtig, wobei ich mir denke, wir dürfen das gar nicht, oder ich persönlich würde das gar nicht so sehr in Pflichtsprache formulieren wollen. Also ich würde gar nicht so sehr fragen wollen, hat jetzt Individuum die Pflicht, da was zu ändern oder sein, ihr Verhalten zu ändern oder die Politik oder die Unternehmer oder was, sondern eher überlegen wollen, naja, gibt's nicht ein Wollen bei den Menschen? Und sollten wir das nicht irgendwie stärken, sagen, Leute, seid euch doch mal bewusst, was ihr hier macht. Und würdet ihr nicht ein end-entitificated Internet wollen, sozusagen? Und guckt mal, also all das, was in dem Text steht, was du jetzt präsentiert hast und die Nachteile, die durch diese Monopolisierung entstanden sind, die müssen euch doch bewusst werden. Und dann muss man sagen, da muss sich irgendwie eine Bewegung entstehen. Und das meine ich gar nicht so sehr, ihr müsst euer Verhalten ändern, also ihr müsst jetzt einen anderen Anbieter nicht googeln, sondern bingen oder was weiß ich.
Aber da kommen wir ja auf ein ganz interessantes philosophisches Problem. Was würde das denn bedeuten? Du müsstest ja sowas sagen, das ist doch das, was ihr eigentlich wollt. Ne, ihr wollt doch eigentlich ein, in den Worten des Autors jetzt, ein gutes Internet, ne? So wie es früher mal war, ne? Und jetzt ist ja, also, was, wenn man da jetzt sich dem versucht, ein bisschen zumindest philosophisch zu nähern, was bedeutet denn das? Also, worauf stellt denn das ab? Was ist denn das, was du eigentlich willst? Sind wir jetzt in irgendeiner Vernunftdiskussion oder, und sind da, ist das dann wirklich das, was sozusagen in der lebensweltlichen Praxis durchschlägt? Also das könnten wir ja in vielen Dingen, und das wurde ja auch oft genug versucht, ne? Also auch in so Aussagen wie, es ist doch eigentlich in eurem Interesse, im Interesse eurer Kinder, euch so und so und so zu verhalten. Eigentlich müsstet ihr doch wollen, dass X, ja, so. Wozu hat es geführt? Zu nüchtern. Ne? Muss man ja einfach mal so, konstatieren. Ne? Also da ist vielleicht die Frage, worauf stellt es ab, ne? Diese Rede von das, was die Leute eigentlich wollen.
Ja, aber da will ich gleich entschieden dagegen stehen und einen Dissens anbringen. Denn ich glaube nicht, dass es geht, was die Leute eigentlich wollen. Ja, das ist natürlich, ja, kann damit verbunden sein. Aber meine Skepsis vor allzu viel Regulierung und allzu viel staatlicher Erziehung sozusagen resultiert auch daher, dass ich damit große Probleme habe mit dieser Idee, sagen, was wir eigentlich wollen. Mir geht's gar nicht also sehr um ein Adressieren der eigentlichen Wünsche und das, was eigentlich gut für uns Menschen ist. Ja, weil dann passiert genau das, was du sagst, oder kann leicht passieren. Ja, dann kommt jemand und sagt so, wir machen das jetzt so, weil eigentlich würdet ihr das besser wollen. Also mir geht's eigentlich eher um ein Schaffen, ein Kreieren eines Wunsches, also um einen Nachweis dessen, dass es besser wäre, das so und so zu wünschen und sagen. Weil faktisch ist es ja so, dass die Menschen und wir alle, ich auch, ganz gut lebe mit dem, was Google liefert, weil ich überhaupt keine Ahnung habe letztlich, was ich da. Ja. Auch wenn ich jetzt, das wäre jetzt mal meine nächste Frage, wenn ich jetzt ChatGPT nutze, ja, also da lebe ich gut davon, sagen. Aber eigentlich müsste man eigentlich in mir ein neues Wollen generieren. Und das braucht sehr viel Kraft, glaube ich. Und das ist aber auch weil dass wir sozialen Wandel sozusagen herbeiführen müssen. Nicht, weil das ist eigentlich besser für euch, das wünscht ihr euch eigentlich, sondern das ist das, was wir wollen sollen, sozusagen. So müssten wir es formulieren. Meinst du, das geht, Thomas, oder ist das eben mit den Problemen sozialen Wandel behaftet?
Ich bin da, ich bin da skeptisch und schon dieser Ausdruck, ne, springen wir so ein bisschen, ja. Aber da denke ich sofort an sowas wie diese Nudging-Diskussion. Ja, wenn du davon sprichst, es geht darum, ein neues Wollen zu generieren. Und wenn ich jetzt mal, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt beziehungsweise runtergebrochen, ja. Aber ich sehe eigentlich keinen relevanten Unterschied zwischen ein neues Wollen generieren und zu sagen, das ist das Richtige, du hast eine Pflicht dazu. Es ist höchstens, Nudging, blödes Beispiel, ne? Die Fliege im Pissoir ist ja so ein Klassiker, ne? für Nudging, ne? Jetzt kann, das führt vielleicht, führt dazu, dass, das merke ich dann vielleicht nicht mal, ja, dass ich auf die Fliege pinkle, ja. Und vielleicht würde ich danach sogar sagen, das wollte ich jetzt so tun, ja. Und irgendwie wurde dieses Wollen in mir generiert. Man hätte aber auch gleich zu mir sagen können, du pinkelst jetzt an die Stelle, sonst spritzt. Ist jetzt ein blödes Beispiel, ja. Aber die Frage ist, worum ist für mich dann immer an der Stelle, worum geht's dabei eigentlich wirklich? Also und schlussendlich muss man doch sagen, wie du hast es selber eben so schön gesagt, es wird etwas in mir generiert, ja. Und zwar etwas, was ich tun soll oder eben unterlassen soll oder was ich wollen soll zu tun oder zu unterlassen, ja. Und das macht aber nichts anderes als sozusagen ein, was vielleicht sekundär dazu führt, dass es erfolgreicher ist. Das wäre dann der Nachweis, müsste man nochmal führen. Ich glaube tatsächlich, dass es das eben auch nicht ist, weil es gibt genug Beispiele, wo es nicht funktioniert. Aber dass eigentlich der einzige Effekt vielleicht ist, dass ich mich dabei besser fühle. Aber das Ergebnis ist das gleiche und es beruht letztlich auch auf einer als Pflicht konstatierten Anweisung.
Ja? Diese Verbindung sehe ich tatsächlich nicht. Ja. Da habe ich jetzt aber das vielleicht auch mir, dass ich da jetzt sozusagen eine direkte Verbindung von Wollen und Pflicht hier sehe. Ja. Aber vielleicht Lass mich einen Schritt nur zurückgehen und nochmal auf das Nudging-Konzept eingehen. Nudging ist ja beschreibt ja so die Idee, dass wir Menschen, das Verhalten von Menschen nicht zwingend dadurch ändern, dass wir ihnen sagen, ändere bitte, also kauf gute, gesunde Sachen und lass die Süßigkeiten weg. Genau. Oder ein bisschen eben ordentlich ins Pissoir und nicht daneben. Das können wir sagen, aber wir sehen halt oft, das tun Menschen dann nicht. Das ist sehr schwer, Verhalten zu ändern. Also ändern wir die Umgebung, die Entscheidungsumgebung. Also wir in den Läden stellen wir die in Greifhöhe, die gesunden Sachen, und wir machen es den Menschen schwieriger, an die Süßigkeiten zu kommen. Oder die von dir genannte Fliege, die eben Menschen dazu anleitet, eben ordentlich aufs Klo zu gehen.
Genau, und da ist der entscheidende Punkt. Idee. Ja.
Genau. Jetzt lass mich, genau. Ja. Das ist eine Idee, die in der Ökonomie, in der Wirtschaftswissenschaft, auch in der Philosophie sehr viel diskutiert wird. Und dann wird immer gefragt, ist das eigentlich kompatibel mit sowas wie Selbstbestimmung? Also ist es dann wirklich so, dass die Menschen dann aus sich heraus eben das gesunde Essen kaufen? Das wäre eigentlich von Menschen verlangen, dass sie eben selbstbestimmt handeln und ihnen nicht die Freiheit einschränken.
Ja.
Das Konzept sagt selber, ja, wir schränken ja nicht Freiheit ein, wir ändern nur die Entscheidung.
Das ist die Behauptung, genau.
Genau, das ist die Behauptung. Ja. Ich wollte es jetzt nochmal das Konzept erklären. Und jetzt sagst du, wenn ich dich recht verstehe, sagst, also ein neues Wollen generieren ist ja nichts anderes als oder könnte so ähnlich sein wie Nudging. Und eben mit dem kritischen Blick darauf, auf dieses Nudging, weil du sagen würdest, doch, ich verändere oder ich gebe Menschen eben nicht mehr die Freiheit zu entscheiden. Ich schieb's ihnen so unter. Sehe ich das richtig?
So könnte man das, genau, weil es eben doch, du hast jetzt ja auch gerade selber, auch in deine Beispiele, finde ich, machen das wieder klar. Ne? Es gibt etwas, das gesollt ist.
Ja.
Zum Beispiel, und zwar unabhängig davon erstmal, ob, und deswegen ist auch die Verbindung, glaube ich, zwischen Wollen und Sollen erstmal so nicht da, wie du sie gerade konstatiert hast. Und zwar unabhängig, dieses Gesollte ist da, unabhängig davon, ob ich oder du das tatsächlich auch wollen. Ich soll mich gesund ernähren, um jetzt bei den Beispielen zu bleiben. Ich soll an diese Stelle ins Pissoir pinkeln. Ich soll. Ja. Jetzt kann man natürlich auch vielleicht wichtigere Dinge nochmal, ne? Ich soll umweltbewusst handeln, ne? Und so weiter und so weiter. Ob ich das, und zwar, und das ist wichtig, unabhängig davon, ob ich das will oder nicht. Ja, auf einer basalen Ebene will. Ja, es geht jetzt nicht um irgendein kantisch verbrämtes Wollen, ja, sondern es geht tatsächlich um dich in deiner lebensweltlichen Praxis, ja.
Ja.
Du willst jetzt nach Hawaii fliegen und das willst du halt, ja? So.
Ja, das ist eine Tat.
Und jetzt könnte man aber ja natürlich sagen, das sollst du aber nicht aus diesen und jenen Gründen. So, und jetzt gibt's unterschiedliche Wege, dich dahin zu bringen, das zu unterlassen. Ja, und ich glaube, das ist eben nur ein Weg, der aber letztlich letztlich nicht damit auseinandersetzen lässt, was denn eigentlich gesollt ist. Ich glaube, dass es eigentlich genau das, dass es auch nicht der Selbstbestimmung dient. Weil es nämlich eine wirkliche Auseinandersetzung damit, warum und aus welchen Gründen sollte ich denn jetzt nicht die Süßigkeiten, sondern das gesunde Essen kaufen und zu mir nehmen, die unterbleibt ja. Ja, ich werde dazu gebracht, das eben jetzt zu kaufen. Und da können wir jetzt noch ganz viel mehr. Ich habe damit auch zum Beispiel, weil du das angesprochen hast, kein Problem, dass unter moralischen Gesichtspunkten zum Beispiel bestimmte Freiheiten beschnitten werden. Weil ich die grundsätzliche Vorstellung habe, dass Moral eigentlich dazu dient, Zusammenleben zu ermöglichen. Und damit müssen wir an bestimmten Stellen Freiheiten beschneiden. Ja, sonst wäre ein solches Zusammenleben vielleicht gar nicht möglich. Ja.
Ja.
Jetzt schleifen wir aber ab, sorry.
Das ist eine super interessante Diskussion. Da waren jetzt so viele Punkte drin, wo ich gerne nachfragen und vielleicht einen anderen Aspekt einbringen würde. Aber wir sind sehr, sehr weit weg jetzt von der Diskussion. Man könnte natürlich jetzt den Anschlusspunkt wieder finden, indem wir sagen, ist es denn richtig, dass wir ein gutes Internet, in den Worten des Autors, wollen sollen. Mhm. Und natürlich da irgendwie in sollen dann da drin, weil wir aber doch nachweisen, dass es letztlich viel mehr Vorteile hat. Und die Idee doch ist, und eigentlich auch beim Nudging, auch wenn es nicht im Nudging ausgeführt wird, dass wir sagen, na guck doch mal, lass uns doch mal hinsetzen, wenn ihr die Zeit hättet. Und dann gucken wir uns das an, Süßigkeit versus gesunde Snacks. Mhm. Ja, und dass wir irgendwie doch versuchen, den Menschen zu zeigen, unseren Mitmenschen zu zeigen, schau mal, das ist sehr, sehr, sehr viel besser. Eigentlich solltest du das wollen. Ja, und genauso mit dem Internet, eigentlich in der Phase 1, das war das gute Internet, oder? Von den Phasen.
So beschreibt er es halt, ne? Da kann man ja auch. So
beschreibt er es, genau. Ich würde sagen, da hast du doch viel, viel mehr Vorteile davon, klar sind wir irgendwie wieder bei dem, was eigentlich dir wichtig ist, aber vielleicht kommen wir an irgendeinem Punkt daran zu sagen, das ist für Menschen besser, oder für Wesen wie uns, für die Welt, für die zukünftigen Wesen, was weiß ich, wenn wir da jetzt alles inkludieren, ist so ein Internet, das so und so funktioniert, noch gut für die Endnutzer, ist eben auch best für dich. Und ich glaube, von dieser Aufgabe oder diese Aufgabe hätten wir, glaube ich, oder jedenfalls die Nutzer, oder jedenfalls würde ich eine Aufgabe auch darin sehen, für die Nutzer und Nutzerinnen des Internets, sich darüber klarer zu werden. Mehr würde ich gar nicht sagen. Ich würde es gar nicht so sehr aufladen mit diesen ganzen Diskussionen, obgleich die natürlich relevant sind dafür, weil wir, sobald wir anfangen, wie du schön gezeigt hast, eigentlich in Frage kommen, wo man dann einhalten und sagen, naja, aber was setze ich denn da voraus und wie setze ich es denn dann doch wieder um, eben durch Freiheitseinschränkung oder nicht? Ein letztes Wort, dann beenden wir diese ganz nerdige Diskussion, die super spannend ist, die beenden wir und gehen über zu was sehr viel bodenständigerem. auch wenn ich die Diskussion super spannend finde und ich glaube, wir ganz viel rausziehen können, das machen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen. Natürlich gebe ich dir recht, dass Moral und Normen auf Freiheit einschränken, um Freiheit zu ermöglichen,
genau,
in einem bestimmten Sinne. Ja. Und auch sozusagen Selbstentfaltung und Leben in Gemeinschaft, Überleben, was auch immer. Völlig richtig. Die Frage ist nur, ob wir die Kraft zum Einschränken jemand geben, der oder die von sich behaupten, wir wissen, was für euch gut ist und wir machen einfach und dann kommt schon was Gutes
raus. Das stimmt.
Das ist das Einzige, wo ich sage, es ist eben nicht mehr Moral als Norm, die uns in der Interaktion leitet, sondern das ist dann eben schon Politik und da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, und da schließt sich der Kreis, wie eben auch das Beispiel der Technologie Politik zeigt, weil nämlich ein Internet oder sämtliche ökonomischen Strukturen immer auch dadurch entstehen, dass es jemanden gibt, der Dinge erlaubt und verbietet. Es gibt also immer zwei Seiten, den Anbieter und das Unternehmen, die Branche, was auch immer, und diejenigen, die Regeln machen. Darauf möchte ich hinweisen.
Ja. Dann muss ich dazu aber nochmal ganz kurz, das müssen wir dann nochmal ein, da gebe ich dir recht. Ja. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel auch immer davon gesprochen, wir wissen, also erstmal die Forderungen an den, die Einzelne, in Anführungsstrichen, um die es jetzt ja ging, das ist für mich oftmals klarerweise eine moralische Forderung. Oder sind moralische Forderungen.
Ja.
Und an der Stelle kann man natürlich jetzt, oder müsste man dann konsequenterweise natürlich auch fragen, wo kommt die denn her, diese moralische Forderung? Also bloß, weil der Andreas sagt, es ist moralisch vorzugswürdig, den Salat und nicht den Schokoriegel zu kaufen. Ja, so what? Ja. Das heißt, und die andere Seite ist dann die, was du gerade gesagt hast, gut oder schlecht begründete oder gerechtfertigte moralische Forderungen politisch umzusetzen. Die Frage ist aber letztlich die gleiche, führt uns letztlich dann, das lassen wir jetzt glaube ich aber auch, in begründungstheoretische Fragen, nämlich die Frage, was denn eigentlich gut begründete moralische Forderungen sind, ne? Woher wissen in Anführungsstrichen wir denn eigentlich, dass dass wir uns zum Beispiel umweltbewusst verhalten sollen. Ja. Mhm. Das ist aber, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber das lassen wir jetzt gut sein. Ich möchte noch zum Schluss mich in dem Fall bei meiner Frau bedanken, die mich nämlich auf diesen Text gestoßen hat.
Aha.
Jetzt, wo ich, als ich ihn gelesen habe, sofort gesagt hat, das ist was für einen Andreas.
Ja, also mit dem Dank schließe ich mich an und hoffe, dass ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe. Ich muss gestehen, ich bin nicht ganz sicher, aber vielleicht resultiert daraus auch die gewisse Abweichung vom ursprünglichen Thema. Aber
ich hoffe, ich habe es nicht verwirrt oder dargestellt.
Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, wir haben einige Dimensionen hier jetzt in dem Text entdeckt oder in dieser Idee, die durchaus es wert sind, nachgegangen zu werden.
Jetzt möchte ich aber, jetzt bin ich aber gespannt, was du mir mitgebracht hast.
Ja, ich habe es schon angekündigt, sehr viel bodenständiger, obwohl das weiß ich vielleicht gar nicht. Also ich möchte anschließen auch an etwas, was wir schon öfters hier diskutiert haben und es jetzt aber ein bisschen eng führen oder ein bisschen konkretisieren, nämlich die Frage nach dem Umgang mit anderen Meinungen.
Mhm.
Ist mal ganz allgemein. Und ich habe da einen Text im Medium-Magazin rausgesucht oder gefunden. Das Medium-Magazin hat eine Kolumne, die nennt sich einerseits andererseits. Und da beschäftigen die sich mit medienethischen Themen. Auch eben in diesem Format, dass man verschiedene Positionen auch darstellt und miteinander ins Gespräch bringt. Und es ist tatsächlich so, dass die dann immer ein Meinungsartikel, der irgendwo publiziert worden ist, herausgreifen, dann jemanden kommentieren lassen und dann aber den ursprünglichen Impulsgeber auch wieder fragen nach einem
Tatkommentar.
Das finde ich eine ganz spannende Kolumne, ein ganz spannendes Vorgehen. Und ich habe jetzt in der Ausgabe 1.25 den Impuls von niemand anderem als Matthias Döpfner entdeckt, Vorstandsvorsitzender bei Axel Springer und durchaus auch nicht unumstrittene Position, Person, um das so zu formulieren. Und der hat im Januar in der Welt, die ja zum Springer Verlag gehört, einen Kommentar geschrieben, in dem er letztlich ja so fordert, dass die Räume des Sagbaren geöffnet werden.
Ja, so die Nummer so wieder.
Zur Einordnung vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass ich glaube Ende letzten Jahres in der Welt ein Artikel von Elon Musk erschienen ist, der darin zur Wahl der AfD auffordert oder rät oder das für gut heißt. Und dann hat auch der Chefredakteur dazu dann im Kommentar geschrieben und ist eingeordnet. Aber das war sozusagen, die Welt hat Wahlwerbung für die AfD zugelassen, hat auch eine Aufsehen erregt damals. So, und dann hat ein paar Tage später eben Matthias Döpfner diesen Kommentar geschrieben, dass eben ja die Meinung Andersdenkender eben toleriert werden muss, debattiert werden muss, weil es die Aufgabe der Journalisten und Journalistinnen sei, zu schreiben und zu beschreiben, was ist, und es nicht Aufgabe ist, zu schreiben oder beschreiben, was sein soll. Das ist ja so, da klingt ein bisschen so die Kritik an, dass doch der Journalismus doch sehr eben so linksgrün versifftes Zeug herbeischreibt, was sein und er sagt eben, nein, die Räume des Sagbaren, die müssen geöffnet werden als Aufgabe des Journalismus. Und da hat jetzt, das war der Impuls, da hat jetzt Tanjef Schulz eine Replik geschrieben. Tanjef Schulz ist Professor für Journalismus an der Uni Mainz und kommt aus dem Journalismus, war lange Jahre bei der Süddeutschen Zeitung Journalist. Und der hat eine Replik zu Matthias Döpfner geschrieben, hat es also eingeordnet und hat unter anderem geschrieben, dass Toleranz natürlich gut ist. Wir sind alle für Toleranz, auch andere Meinungen, aber dass da das oft das Einfallstor für den, wie er sagt, eine Wildwest-Version von Meinungsfreiheit sei. Also, dass dann mit Berufung auf Toleranz dann wirklich alles geschrieben werden kann. Er schreibt, die Lauten übertönen die Leisen, die Emotionalen überwältigen die Besonnenen, die Extremisten treiben die Moderaten. Und in Klammern, da drückt sich natürlich auch aus, dass Meinungshoheit nie machtfrei ist. Also das natürlich, wer fordert, dass alle was sagen können, gleichermaßen was sagen können, der übersieht oft, dass manche eben einen leichteren Zugang haben und die lauteren eben öfter oder schneller gehört werden oder sich eben auch also Öffentlichkeit schaffen können, vielleicht leichter als jemand, der nicht so eine emotionale, laute Meinung hat. Also das finde ich schon einen interessanten Punkt. Tanja Schulz schreibt auch, dass manche Tabus richtig sind. Ja, also keiner schreibt mehr ein Pro- und Kontra-Artikel dazu, ob es richtig ist, Kinder zu schlagen oder nicht. Mhm. Also da gehen wir zu Recht davon aus, dass das eben kein Tabu ist, dass wir dem wir einen Raum des Sagbaren geben müssen. Und manchmal sagt er auch, es ist nicht nur ein moralisches, sondern auch ein ökonomisches Gebot, nicht alles, was gesagt wird, zu publizieren oder dem einen Raum zu geben, weil manches einen auch davon abhält, also Fortschritt machen zu können. Ja, nicht jede rückständige Meinung, die völlig unwissenschaftlich ist, führt eben zu Fortschritt oder diese Meinungen führen oft nicht zu Fortschritt und dem Raum zu geben, also hindert einfach uns daran, den richtigen und wichtigen und guten und ökonomisch sinnvollen und wissenschaftlich sinnvollen Meinungen Raum zu geben. Und dann sagt er zuletzt, es gibt natürlich die Freiheit, alles zu sagen. Ein hohes Gut ist es, was wir mit Meinungsfreiheit binden. Aber es setzt auch eine gewisse Verantwortung voraus. Er sagt, es gibt Räume des Unsäglichen. Wer sagt, der Raum des Sagbaren müsse ausgeweitet werden, will leider oft nur diese Räume des Unsäglichen öffnen. Das vermutet er oder beschreibt er. Und schließt aber mit einer Übereinstimmung, die er sieht zwischen ihm selber und Matthias Döpfner, sagt, natürlich brauchen wir auch Neugier auf die Meinungen anderer und auch vielleicht eine gewisse Nachsicht für Irrtümer. Wir haben das jetzt alles auch schon diskutiert in verschiedenen Kontexten. Wir haben ganz am Anfang unseres Podcasts über die Frage gesprochen, wie wir mit ExtremistInnen reden sollen und ob wir das tun sollen. Wir haben uns dann auch mit Markus Seethaler unterhalten in einer späteren Folge genau über diese Frage, wie wir denn so epistemisch eigentlich mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Also in der Frage nach, sollen wir doch da neugierig sein und eine gewisse Bescheidenheit, so hatte das Markus genannt, walten lassen, auch was unsere eigenen Meinungen angeht. Und da folgt ja auch, dass wir in gewissem Sinn offen sind, auch natürlich für Irrtümer bei anderen. Also insofern ist es jetzt, könnte man sagen, was ich jetzt hier gefunden habe, nichts Neues. Das ist alter Kaffee, oder wie sagt man?
Aber jetzt kommt die Re-Replik noch, oder?
Ja, genau. Tatsächlich. Und da ist mir ein Satz aufgefallen, der mich doch nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Aber vorweg möchte ich schicken, dass wir natürlich gesprochen haben über Situationen oder Kontexte, wo du und ich jemanden treffen oder getroffen, tatsächlich auch in der echten Welt und wirklich getroffen haben und gesprochen haben mit extremen Meinungen oder dann überlegt haben, sollen wir das nicht tun? Mhm. Also im, sagen wir mal, 1:1 Gespräch in der persönlichen Interaktion. Ja. Ich frage mich, ob es doch nochmal einen Unterschied gibt, was die mediale Darstellung angeht. So, wir haben auch darüber schon im Podcast gesprochen und uns zum Beispiel unterhalten, ob Medien oder das Medien, das hatte ich damals gesagt, noch nicht wirklich jeder Sorge besorgter Bürger nachgehen müssen und die endlos an die Politikerinnen und Politikerinnen vorwerfen und hinhalten müssen und die traktieren müssen damit. Also sie sollen nicht zum Sprachrohr irgendeiner besorgten Bürgerschaft werden. Aber ich frage mich doch, ob es nicht doch einen Raum gibt oder einen Ort gibt, auch in den Medien, für, andere Meinungen. Und ein Satz ist mir da bei Matthias Döpfner aufgefallen, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Und den möchte ich gerne an dich richten und fragen, was der mit dir macht. Er hat nämlich gesagt, nur was zu in seiner Replik auf Tanja Schulz. Er hat also nochmal die Gelegenheit gehabt, das zu kommentieren, auch ganz lustig, das zu lesen. Aber an einer Stelle sagt er, nur was zu Wort kommt, kann entmystifiziert und entlarvt werden. Und da dachte ich mir, ja, das stimmt. Das trifft nicht zwangsläufig auf das 1:1 Gespräch zu, das du mit Leuten hast, die vor deiner Tür pöbeln oder das ich habe, wenn Leute und das Bündnis angreifen. Aber das trifft vielleicht zu auf Medien, die eben von ganz vielen Menschen gelesen, rezipiert, angeschaut, was weiß ich, werden. Steckt da denn ein Körnchen Wahrheit drin, dass sich natürlich um bestimmte Dinge zu entmystifizieren oder auch als falsch zu entlarven, sie auch benennen muss? Natürlich kritisch. Und der Döpfner sagt, ja, wir haben den Musk gebracht in der Welt, aber wir haben auch eine Einordnung daneben gestellt. Der Chefredakteur der Welt hat es eingeordnet, hat dazu kommentiert. Aber bleibt nicht trotzdem, oder bleibt genau mit Blick auf solche Beispiele, nicht auch ein Körnchen Wahrheit in der Aussage, dass ich natürlich benennen muss, was gesagt wird, um es entmystifizieren, entlarven zu können, als falsch ausweisen zu können. Und wenn das ist, ist das gleichbedeutend mit der Aussage, dass wir die Räume des Sagbaren öffnen müssen.
Ja.
Also mich hat es schon beschäftigt danach, weil ich denke, ja, es gibt nochmal einen anderen Dreh rein, aber das würde ich gerne an dich weitergeben. Ob das nur ein alter Kaffee ist, den ich hier aufwärme jetzt nochmal.
Nee, das sicherlich nicht, weil das ja auch eine ongoing Debate sozusagen ist, ne, die da immer geführt und die ja auch bei uns immer wieder in unterschiedlichen Kontexten und Zusammenhängen offensichtlich wichtig wird. Und ich finde es total spannend. Ich kenne leider dieses Format nicht, aber ich glaube, ich muss mir das auch mal zu Gemüte führen, wenn man da. Ich nehme an, wir tun es auch in die Shownotes, oder? Dann kann man das nochmal nachvollziehen. Meine erste Reaktion darauf war jetzt, oder meine erste Intuition darauf ist, das ist letztlich abstrakt ein ganz ähnliches Problem wie vorher, als wir den Text von mir diskutiert haben. Da steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Es hat aber nichts mit der Praxis zu tun und auch mit vielem nicht, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, desjenigen, der auf Döpfner reagiert hat. Tanja Schulz, ja. Denn es geht ja hier, also der Satz ist ja schon so formuliert, es geht um ein Potenzial, ne? Nur was zu Wort kommt, kann entmystifiziert werden. Und damit dieses Potenzial tatsächlich auch aktualisiert wird oder würde, müssten aber eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Ja? Also da reden wir dann fast schon von einem idealen Diskurs oder so, der da stattfindet, damit das tatsächlich auch so passiert. Ja? Also der Satz, das ist, glaube ich, wieder sozusagen, das ruht auf einem idealen Konzept sozusagen, hat aber eben mit der Praxis nichts zu tun. Wenn wir an die Bubbles denken, über die häufig diskutiert werden, wenn wir daran denken, was daraus in Sachen Hass in Social Media wird, aus bestimmten Aussagen oder die dann immer weiter gesponnen werden. Wenn man daran denkt, und das ist dann vielleicht das Wichtigste, und das hat ja der Kommentator auch angesprochen, Stichwort die Lauten, ne? Wer dann solche Diskurse, die Bezug nehmen auf etwas in diesem Sinne medial Vermitteltes, wer diese Diskurse sozusagen, also wer da die Diskurshoheit letztlich hat, ne? Nämlich die Lauten, die Emotionalen und all das, was der Vorredner geschrieben hat in seinem Beitrag. Ja? Und deswegen glaube ich, ich würde sogar so weit gehen, es wäre schön, wenn das in der Realität so wäre. Aber er unterschlägt damit halt vieles. Er unterschlägt vieles, was wir eben in unserer lebensweltlichen Praxis heute vorfinden und was aus dem, was eben von bestimmten Leuten über bestimmte Medien in bestimmten Kontexten zu bestimmten Leuten gesagt wird, ne? Was daraus dann im weiteren Verlauf wird. Und dafür haben wir ja im letzten Jahrzehnt vor allen Dingen genug Beispiele. Jetzt immer wieder bei Trump, der AfD, ne? Und vielen anderen Beispielen, wo das Sagbare verschoben wurde. Und das hat ja gerade nicht den Effekt gehabt, dass es entmystifiziert wurde. Ja, und deswegen würde ich sagen, das ist eine schöne Idee, aber leider wahrscheinlich so in der Praxis nicht. Und ich glaube, ich verstehe, also was ich dennoch verstehe, ist, dass, wie du sagst, dich das nochmal zum Nachdenken gebracht hat, weil ich auch immer wieder darüber nachdenken muss, eben worin bestehen denn eigentlich diese Grenzen? Mhm. Also, weil, so an den Extremen sind wir uns da relativ schnell relativ sicher, ja. Mhm. Aber sozusagen, je weiter weg wir von diesen Extremen kommen, desto schwieriger wird es ja, wirklich angeben zu können, worin denn diese Grenze des Sagbaren, ne? Eigentlich besteht, beziehungsweise wie wir sie bestimmen, ne? Das ist eine, und ich glaube, das hängt damit zusammen, oder? Diese, dieses nochmal darüber nachdenken müssen, dass, dass vielleicht doch vieles erstmal ausgesprochen werden muss.
Mhm.
Ne? Oder was denkst du dazu?
Ja, das sind gute Punkte. Das ist, was du zuerst gesagt hast, finde ich ziemlich einleuchtend. Da hätte ich zwei Punkte dazu. Du sagtest ja genau, natürlich irgendwie könnte es entmystifiziert werden, aber die Realität ist eine andere und das deutet auf auch Machtungleichgewichte hin, tatsächlich. Also wer versucht etwas zu entmystifizieren dann tut's oder tut's nicht? Und es ist ja dann, könnte man sagen, ein leichtes einfach zu sagen, naja, wir bieten es halt an. Ja? Also wir öffnen unseren Raum, unsere Plattform, unsere Zeitung, unser Magazin und geben dem Raum, aber ordnen es ein und entmystifizieren es. Und damit ist unsere Verantwortung getan. Also wir haben es ja gemacht und genau das übersieht, so hast du ja, finde ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass es natürlich auch Rezipienten und Rezipientinnen gibt, die dann was damit machen. Also entweder dass die Entmystifizierung nicht lesen oder eben sich nur Teile herauspicken oder, was noch viel schlimmer ist, eben nur auf eine bestimmte Plattform dann gehen oder in sich in ihre Bubble halten sie sich weiter auf und gucken sich eben nicht die Entmystifizierung an. Die Redaktion des Medienmagazins, die haben tatsächlich entsprechend auch darauf hingewiesen, dass ja diese Replik oder die Einordnung des Weltchefredakteurs dieses Musk-Artikels dann deutlich weniger rezipiert worden ist. Und in der Tat, wir wissen alle Bescheid, dass Musk in der Welt für die AfD Werbung gemacht hat. Wir wissen aber nicht, was Jan-Philipp Burkhardt, der Chefredakteur, dann da geschrieben hat. Und das bestätigt ja exakt das, was du sagst. Es ist eben keine, auch das Internet nicht. Und deswegen ist es tatsächlich schon interessant, auch die Verbindung wieder unserer Texte. Das Internet oder die Social Media sind eben kein machtfreier Raum, in der Meinungen sich der Kraft des besseren Arguments bedienen müssen oder der Glanz sich aus der Macht des besseren Arguments speist. Das ist eben nicht der Fall. Da gebe ich dir...
ich glaube, wenn ich da ganz kurz, sonst vergesse ich es nämlich gerade. Ich glaube, da kommt vieles zusammen an der Stelle in dieser Aussage. Ne? In diesem, wir geben dem ja nur Raum. Ne? Journalismus ist eine rein deskriptive Angelegenheit. Journalismus sagt nur, was ist und so weiter. Ne? Und auf der anderen Seite nochmal, das kriegt mir gerade durch den Kopf, es gibt ja auch immer wieder die Argumente, zum Beispiel, man müsse doch die AfD einfach mal machen lassen.
Ja.
Dann würden ja alle sehen, ne? Dass das nichts ist, ja. So. Das ist die gleiche Denkweise, ne? Und insofern kann man ja wenigstens sagen, ist es konsistent oder vielleicht sogar kohärent. Ja. Es trifft eben, glaube ich, die Wirklichkeit nicht oder die Realität nicht. Ja.
Ja. Das stimmt. Tatsächlich, mir ist auch dieses Beispiel, dass man ja alle danach rufen, die müsste man inhaltlich stellen, also erstmal machen lassen und dann inhaltlich stellen, was abgesehen von der Tatsache, dass es eben keiner tut, inhaltlich stellen, sondern man macht mit, eben möglicherweise irgendwann zu spät ist. Also dann zeigen sich eben die problematischen Folgen, wenn man die AfD an die Macht lässt. Weil wir dann eben all diese Dinge nicht mehr tun können. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es aber dennoch diese Entmystifizierung braucht. Und wenn es die braucht, dann impliziert das, setzt also voraus, dass wir irgendwie auch den Raum bereitstellen müssen, in dem die Entmystifizierung stattfindet. Ich glaube, man müsste sich dann eher fragen, was sind die Mittel dafür?
Die also Bedingungen?
Nein, wir können ihnen nicht, also wir brauchen nicht Räume bieten, wir müssen nicht entmystifizieren, sondern wenn es um eben diese Entmystifizierung geht und nicht um das mal machen lassen, dann werden wir schon sehen, dass das nicht funktioniert, sondern um die Entmystifizierung, dann braucht man, glaube ich, geeignete Mittel und das setzt aber eben voraus, dass es diese Plattform gibt. Ich erinnere nur daran, wir haben das ja auch immer wieder in unserem Podcast gemacht und gerade in der Osterfolge zuletzt eben auch über den Sitzhasen, der mir übrigens öfters jetzt dann begegnet ist.
Und ich hab übrigens noch was anderes gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, wo du das jetzt gerade sagst. Der Sitzhase, den gab es angeblich schon in den 1930er Jahren unter den Nazis als solchen, unter dem Begriff. Das habe ich aber auch erst. Ja. Das habe ich tatsächlich. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo. Es kann auch ein. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt seriös ist, ehrlich gesagt. Aber das ist mir hängen geblieben. Ja. Und ich habe es nicht. Und ich habe es nicht nochmal nachgeschaut.
Ja. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte: Wir haben das ja dann auch genannt und wir haben auch die Quelle dieser Empörung genannt. In Klammern hört gern oft nochmal in die Osterfolge rein, die bleibt auch aktuell jenseits von Ostern, Klammer zu. Das braucht, und ich glaube, man kann es einordnen. Die Frage ist dann vielleicht auch, in welchen Formaten, aber auch wie. Wir haben öfters auch schon über Formate in der Öffentlichkeit diskutiert, die sich gemein machen dann mit dieser Sache und sagen, ganz viele Leute, die AfD wählen und deren Sorgen in Anführungsstrichen teilen, dann müssen wir das jetzt mal ganz massiv ausbreiten, ganz massiv an die Politik oder an Entscheidungsträger bringen und raustragen. Das ist ja so ein Gemeinmachen mit der Sache. Und ich glaube, dann kommt es eben zu dieser Diskursverschiebung, dass eben was sagbar wird oder was unsäglich wird, in den Raum des Sagbaren kommt und dann eben sagbar wird. Und ich glaube, das müssen wir vermeiden, aber dennoch
braucht und dann auch gesagt wird. Das ist
und dann auch gesagt wird und gemacht
wird. Und gemacht wird.
Und gemacht wird. Aber dennoch, glaube ich, braucht es eben ganz vorsichtige Plattformen oder Räume. Plattformen ist vielleicht besser. Plattform hat ja was Offenes, wo man dann und was Weiteres als so ein Raum will bleiben. Klar, lass mich das ganz kurz fertig. Und dann zu sagen, wir gehen nicht an diese Ränder der Plattform, sondern wir haben ein ganz breites Feld und da halten wir uns auf. Aber dennoch wird es eben entmystifiziert. Ich finde das eine ganz gute Idee.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich da tatsächlich auch über Mittel und Wege, so wie du es jetzt formuliert hast, hinaus noch ein anderer Kreis wieder schließt zu unserer allerersten Folge, aber eben auch zum Beispiel Folge mit Markus über den Dissens, nämlich die, und auch in der Rede von zum Beispiel einem irgendwie idealisierten Diskurs, der da ja mit drin steckt, ne? Es geht auch um die richtigen Bedingungen, sozusagen eine solche Entmystifizierung überhaupt ermöglichen, ne? Und darüber haben wir ja auch gesprochen, auch mit Markus gesprochen, und insofern schließt sich da auch einfach wieder ein Kreis. Es scheint unsere große Frage zu sein, Andreas.
Es scheint, wir machen mal einen eigenen Podcast dazu.
Genau.
Da habe ich, was das angeht, auch noch, wir packen zum Beispiel in die Shownotes, auch noch einen Text gefunden, der dazu wunderbar anschließt, zu dieser Bedingung, geteilten Grundlagen, im von dir und auch von mir sehr geschätzten Philosophie-Magazin. Da geht es in einem Interview mit Nicola Gess nämlich um Halbwahrheiten und dem Tweet von Halbwahrheiten zu lügen.
Ja.
Und
die aktuelle Ausgabe? Thematik.
In der aktuellen Ausgabe, ganz genau. Ja. Und da stecken ganz interessante Gedanken, die an den Punkt, den du gerade genannt hast, die Bedingungen eines Kurses anschließen. Das besprechen wir hier nicht, aber wir stecken es euch in die Shownotes.
Das machen wir und Andreas, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde 20, glaube ich, rundherum.
Ja,
deswegen,
ich will dich gar nicht
abwürgen, und ich fand es auch das jetzt wieder total spannende Texte und vor allen Dingen total spannendes Format, und da möchte ich auch unbedingt mal reingucken, weil ich es bisher nicht kannte. Ja. Aber wir müssen natürlich.
Wir warten alle auf das Highlight dieses.
Ganz genau. Also wir müssen jetzt nochmal zu den ernsthaften Dingen kommen.
Genau. Nicht so nerdige Sachen, die keinen interessieren. Ja,
genau.
Okay. Ja, die Musik.
Die Musiktipps, genau. Andreas, hast du einen? Du bist immer noch zwei hinten dran. Also es muss schon was kommen.
Ja. Und ich habe in unserem geteilten Dokument, in dem wir so ein bisschen notieren, auch was wir an Themen besprechen wollen, da habe ich schon gesehen, dass du zwei Links geteilt hast, und ich hatte schon die Befürchtung, dass du jetzt also
ich erhöhe wieder auf drei vor.
Einen Tipp sozusagen neutralisierst, sondern noch einen dazu tust. Ja. Aber gut, wir werden es erst hören. Nein, ich habe einen Tipp, der heute ganz anders ist und eigentlich auch gar nicht in die Playlist reinpackt, aber ich habe das heute früh gehört und dachte, nee, das möchte ich jetzt. Das möchte ich in unserer Playlist haben.
Das will ich jetzt auch haben.
Das ist eine ganz andere Musik. Ich habe einen Teil oder von mir also auch das ganze Konzert für Altposaune und Streicher in B-Dur von Johann Georg Albrechtsberger ausgewählt. Das ist ein ganz wunderbares, ganz leichtes Stück. Ich habe das Allegro Moderato, also den ersten Teil, packen wir euch in die Playlist ausgewählt.
Der Frühling ist da, ja.
Exakt, das ist so ein Frühlingsstück, das macht gute Laune, das ist schön anzuhören, ist nicht besonders schwierig anzuhören, aber es macht einfach gute Laune. Johann Georg Albrechtsberger ist auch deswegen für mich interessant. Ich bin in Musikhistorie überhaupt nicht bewandert, aber der ist für mich so eine Verbindung von verschiedenen Welten. Der hat mit Mozart gearbeitet und ist der Lehrer von Beethoven. Ja, das sind für mich komplett verschiedene Sachen, und der verbindet die. Und das finde ich so interessant. Er hat über Mozart übrigens, alles Wikipedia-Wissen, gesagt, nicht über Beethoven gesagt, aus dem werde mal nichts. Und wir wissen alle, dass das nicht so war. Also ich kann dieses Stück, das ganze Konzert empfehlen, als schöne Musik. Da steckt sicherlich mehr drin, als ich in meiner emotionalen Reaktion damit verbinde. Aber ich möchte es euch und dir, lieber Sebastian, ans Herz legen.
Ja, super, vielen Dank. Das tun wir auch gleich rein, sozusagen in die Playlist, ne? Damit auch der Hinweis wieder. Ich habe mir alles angehört bisher von dir, und ich bin auch da wieder sehr gespannt. Ja. Ich werde es mir reinziehen. Und wenn ich darf, habe ich auch einen. Es ist wieder ein Beispiel für zwei Dumme, ein abstrakter Gedanke. Weil wir waren jetzt ja sehr rockig, teilweise sogar im Metal unterwegs, ne, in den letzten Malen. Und ich dachte mir diesmal auch, es muss jetzt wieder was anderes sein. Und deswegen habe ich den Tipp heute einer französischen Jazzband.
Oh, sehr schön.
Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich bin des Französischen nicht mächtig, und ich weiß nicht, wie man das französische Y ausspricht. Ich glaube aber U, oder? Irgendwie so. Also es ist jedenfalls das EUM-Trio. Also EYM-Trio mit dem Album Casablanca von 2024. Die sind mir vor einiger Zeit mal zufällig untergekommen, sozusagen, und fand ich cool.
Als Platte oder als Band live?
Als Platte. Also live habe ich die noch nicht gesehen. Ja. Genau. Und habe ich jetzt mir auch einfach wieder zu Gemüte geführt und dachte mir, das tut sich auch auf unserer Playlist ganz gut. Und der Gedanke war eben auch mal wieder was anderes als den ganzen Lärm.
Ja, spannend. Ne? Wir werden ein bisschen gehoben. Kann man das sagen? Oder wir werden ein bisschen gehobener.
Das weiß ich gar nicht. Da werden, glaube ich, viele Musikrichtungen auch unterschätzt. Aber auf jeden Fall sind es, glaube ich, die drei. Das ist ein Trio, wie der Name schon sagt. sind, glaube ich, ziemlich gute Musiker, ja, so an ihren Instrumenten. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich sehr darüber.
Und jetzt habe ich ja fast noch einen Überfall vor. Darf man das sagen? Du hast mir im Vorgespräch was erzählt, was du am Samstagabend machen wirst, wenn wir jetzt gerade bei Musiktipps sind. Darf ich das hier öffentlich kundtun, ja, natürlich. Andreas?
Natürlich.
Unser Andreas wird am Samstag, also wenn ihr das hier hört, morgen.
Wenn ihr das Freitag hört, wenn es rauskommt, ja, genau, wie sich das gehört.
Wird am Samstagabend im oberbayerischen Weihern in der Lokalität mit dem schönen Namen Weihalla, richtig, ja, zum Rockstar oder besser gesagt Punkstar avancieren. Und zusammen, wir hatten sie ja schon mal, es war ja schon mal ein Musiktipp, mit den Pyramiden auftreten. Und ich muss das irgendwie noch, ich muss das irgendwie noch hinkriegen, da ich ja an dem Wochenende sowieso in der Nähe bin, da mal vorbei.
Du solltest dich das einrichten lassen. Du kommst auf jeden Fall auf die VIP-Liste, Sebastian.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man es versprechen kann, aber wer sich bei uns bis Freitagabend meldet, den packe ich auch auf die.
Na, das ist doch mal, eine ist Ansage. Das ist eine Ansage. Und ich glaube, ja, genau. Es gibt ja auch noch, das ist ja abendfüllend, so habe ich dich verstanden, oder? Es gibt auch noch andere Leute, die auftreten. Also da ist offensichtlich richtig was geboten. Mit dem Highlight natürlich dann die Pyramiden und Andreas.
Ganz genau.
Ja, die da.
Also, ganz genau. Die Pyramiden, wir spielen um 22 Uhr. Das ist ein kleines Festival. Die Einnahmen gehen auch an einen guten Zweck. Also, ihr könnt nicht nur gute Musik hören, sondern auch Gutes tun. Und also kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Nächsten Samstag oder am Samstag, der 3. Mai ist es dann. Ab, ich glaube, um 19 Uhr geht's los in der Weihalla in Bayern.
Ja, da sehen wir uns dann alle. Genau.
Und große Dissenspflege.
Genau, Dissenspflegepogen machen wir dann. genau.
Sehr gut.
So. Alles klar. Hast du noch
jetzt
was,
Andreas? Wir haben nichts mehr, außer natürlich noch kundzutun, wie man an die VIP-Tickets kommt, indem ihr uns kontaktiert. Da habt ihr die Möglichkeit dazu, uns eine E-Mail zu schreiben oder info@dissenspflege.de. Ihr könnt uns aber auch eine Nachricht über die Social Media schreiben. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Blue Sky, wir sind immer noch bei X. Ja. Und wir sind bei Facebook, habe ich was vergessen? Nee, LinkedIn sind wir auch.
Ja.
Also schreibt uns und auch gern, das können wir nicht oft genug wiederholen, Kommentare, Kritik, Lob, Ideen, Anregungen zu dieser Folge, zur anderen Folge. Also tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr wollt und an VIP-Karten gelangen wollt.
Ja, so ist es. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns am Samstag. Bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.